Ich begrüße auch alle ganz herzlich, die sich jetzt per Livestream zugeschaltet haben. Und ich möchte gern vor der Predigt noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Durch den Glauben an deinen Sohn Jesus Christus dürfen wir den Heiligen Geist haben. Und das ist ein großes, großes Vorrecht. Denn du befähigst uns durch ihn zu einem veränderten, zu einem neuen Leben, das dir wohlgefällt. Wir bitten dich jetzt gerade auch für die Predigt, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, Gott hat uns ein gewaltiges Geschenk gemacht durch den Heiligen Geist. Und das feiern wir ja heute auch hier an Pfingsten. Durch den Heiligen Geist können wir, die wir an Jesus Christus glauben, ein völlig verändertes Leben führen. Wir müssen nicht ein Leben führen, das geprägt ist vom Weltgeist, von dem, was um uns herum ist. Wir müssen nicht ein Leben führen, das geprägt ist von unserem eigenen Geist, von unseren eigenen Bedürfnissen, sondern wir können ein Leben führen, geprägt vom Geist Gottes, von demjenigen, der uns geschaffen hat. Und das ist eigentlich das beste Leben, wo wir überhaupt führen können. Wir können ein Leben führen, das weise ist. Einen weisen Lebenswandel. Und das ist das Thema von unserer Predigt von heute. Ein weiser Lebenswandel. Wie sieht so ein weiser Lebenswandel aus? Dazu lesen wir die Verse aus Kolosser 4. Die Verse 2 bis 6. Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Da schreibt der Apostel Paulus: Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das Erste, was Paulus hier sagt, ist, lebt aus dem Gebet heraus. Es ist ja so, dass wir durch das Versöhnungswerk von Jesus Christus, das er für uns am Kreuz von Golgatha verbracht hat, erst überhaupt Zugang zum Thron Gottes haben können. Wäre Jesus für unsere Sünden nicht gestorben und auferstanden, hätten wir überhaupt keinen Zugang zu Gott. Erst durch den Glauben an Jesus Christus durften wir ja Vergebung der Sünden haben. Und als Menschen, die wir Vergebung der Sünden haben, die wir ein reines Herz haben, können wir erst zu dem großen, heiligen Gott im Gebet kommen. Durch den Glauben an Jesus haben wir das Geschenk bekommen, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und es ist ein riesiges Vorrecht, dass wir als Kinder Gottes im Gebet zu unserem himmlischen Vater treten können. Vor wen dürfen wir treten? Vor denjenigen, der die ganze Welt, der das ganze Universum gemacht hat. Derjenige, der einen Plan für die Welt hat. Es gibt ja verschiedene Leute, die machen sich auch Gedanken und Pläne für die Welt, aber den Plan und für die Welt, die hat eigentlich Gott in der Hand. Und da müssen wir überhaupt nicht Ängste vor irgendwelchen anderen Plänen haben. Zu dem Gott dürfen wir kommen und auch zu dem Gott, der uns ganz persönlich kennt und der uns liebt, der um unser Innerstes weiß, um unsere Sorgen und um unsere Nöte, aber auch unsere Freuden und derjenige, der uns helfen kann, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Weise zu leben bedeutet, ein Leben aus dem Gebet herauszuleben, aus der Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Wie oft passiert es doch, dass wir nicht so weise handeln, weil wir nicht aus dem Gebet heraus leben. Wie oft machen wir uns Sorgen? Manchmal machen wir uns um ganz große Dinge Sorgen, aber manchmal sind auch die ganz kleinen Dinge, die uns Sorgen machen. Vielleicht sind wir nur deshalb gestresst, weil wir irgendwie 5 Minuten zu spät für einen Termin dran sind und dann machen wir ein großes Tamtam, eine große innere Unruhe und dann sind wir gereizt oder weil man die Kinder in die Schule losschicken muss und die wollen nicht zurecht und dann kann das einen auch stressen. Das können so kleine Sorgen sein, aber dann gibt es noch die viel größeren Sorgen, weil man vielleicht Verantwortung für irgendwelche anderen Leute zu tragen hat und wir wissen nicht genau, wie sollen wir jetzt in einer schwierigen Situation unsere Verantwortung in rechter Weise wahrnehmen. Und dann macht man sich viele Gedanken, man macht sich viel Stress, man macht sich viele Sorgen. Weise Leben bedeutet, aus dem Gebet herausleben. Dass wir unsere Sorgen, die kleinen und die großen Sorgen, vor unseren himmlischen Vater bringen. Und dann auch die Verheißung glauben, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Die Verheißung, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das dürfen wir machen und das wollen wir tun. Wir wollen weise unser Leben führen. Manchmal sind es aber nicht nur Sorgen, die uns bedrücken, sondern wir haben richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. Für uns selbst, für unsere Familie, für uns in unserem Beruf oder andere Bereiche. Und was bedeutet es da, weise zu handeln? Nun, in den Sprüchen, da finden wir einen Ratschlag. Die Sprüche sind ja von dem weisesten Menschen aufgeschrieben worden, den es überhaupt gab, außer Jesus natürlich, nämlich vom König Salomo. Und in Sprüche 15, Vers 22, da legt er uns nahe, dass wir uns umgeben sollen mit Ratgebern. Menschliche Ratgeber, die wir um Rat fragen können und deren Rat wir mit einbeziehen sollen für unsere Entscheidung. Und das ist gut und wichtig. Aber noch besser und noch wichtiger ist, dass wir unseren himmlischen Ratgeber fragen. Also menschliche Ratgeber, aber dann vor allen Dingen auch unseren göttlichen Ratgeber. Und das Wunderbare ist ja, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, durch den Gott uns ja auch führen möchte. Und wenn wir jetzt im Gebet zu Gott gehen, ihm unsere Dinge, wo wir zu entscheiden haben, anbefehlen, uns auch noch mit unseren menschlichen Ratgebern umgeben, wir dürfen darauf vertrauen und Gott wird uns den rechten Weg führen. Ja, es gibt viele Situationen in unserem Leben, Familienleben, im Berufsalltag, auch in der Freizeit, wo wir unweise handeln, weil wir einfach aus dem Getriebensein von unserem Leben heraus handeln. Auf der Basis von Emotionen, auf der Basis von Stress, aus Wut oder Angst heraus handeln und nicht aus dem Gebet heraus. Wahrscheinlich geht es euch auch so, dass man sich schon häufig drüber geärgert hat im Nachhinein. Ach, hätte ich doch nur was anderes gesagt. Hätte ich nur geschwiegen. Hätte ich nur anders gehandelt. Lasst uns von daher das lernen, wozu uns Paulus hier auffordert. Seid ausdauernd im Gebet. Seid ausdauernd im Gebet. Man kann das auch so ausdrücken, habt eine Standleitung zu Gott im Gebet. Eine Standleitung zu Gott im Gebet haben, quasi nicht ständig laut beten, aber so eine betende innere Herzenshaltung haben, dass wir Gott bitten um seine Führung, um die rechten Worte, um die rechten Verhaltensweisen. Das wollen wir haben. Und jetzt ermuntert uns Paulus gleichzeitig noch dazu, darin mit Danksagung zu wachen. Was passiert, wenn wir das beherzigen? Wenn wir in unserer stillen Gebetsstandleitung gleichzeitig eben mit Danksagung wachen? Ganz klar, wir werden zu unglaublich dankbaren Menschen. Wir werden nicht zu undankbaren Menschen, sondern zu dankbaren Menschen. Und dankbare Menschen mit solchen Leuten umgibt man sich ja gern. Wir sehen nämlich, dass Gott uns mit so unglaublich vielem beschenkt hat. Einmal hat er uns mit großem geistlichen Segen beschenkt, mit allem geistlichen Segen, den es überhaupt gibt. Wir haben die Vergebung der Sünden. Wow, eine bereinigte Vergangenheit zu haben, dass wir guten Gewissens vor Gott treten können. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Und das ewige Leben, das beginnt ja nicht erst in der Ewigkeit bei Gott, sondern das beginnt ja schon zu dem Zeitpunkt unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Wir können nämlich ein Leben in Verbindung mit dem ewigen Leben, ein Leben aus einer göttlichen Perspektive heraus, damit hat Gott uns schon jetzt beschenkt. Gott hat uns das Geschenk vom Wort Gottes gemacht. Wo wahr ist, wo wir uns orientieren können. Er hat uns das Geschenk von der Gemeinde gemacht, wo wir Brüder und Schwestern im Glauben haben. Wir müssen nicht als gläubiger Einzelkämpfer in der Welt sein, sondern haben eine Gemeinschaft von Leuten, die wie wir auch Kinder Gottes sind. Klar, hier und da gibt es auch manchmal mühsame Situationen, aber grundsätzlich wollen wir doch sehen, das Tiefste teilen wir. Und Gott hat uns in die Gemeinde gestellt und das wollen wir als Geschenk annehmen. Ja, und dann hat Gott uns noch mit vielen äußeren Dingen, nicht nur mit geistlichen Dingen beschenkt, sondern auch mit vielen äußeren materiellen Dingen. Gerade hier in der Schweiz, da können wir Gott so dankbar sein für die wunderbare Schöpfung, wo wir haben. Wenn man einen Spaziergang macht oder eine Wanderung, bei uns zu Hause müssen wir nur rausgehen und das können wir Gott danken und staunen, wie er uns da auch mit äußeren Dingen beschenkt hat, mit den Blumen, mit den Bäumen, mit den Bergen, wo man das sieht. Wir können Gott dankbar sein auch für unsere politische Situation hier in der Schweiz. Wenn wir uns vergleichen mit verschiedenen anderen Ländern, sei es in Europa, sei es weltweit, da können wir Gott unendlich dankbar für sein. Das wollen wir nicht einfach alles nur selbst für selbstverständlich hinnehmen. Klar, man kann sich hier und da beschweren, auch über politische Dinge, aber wir wollen in erster Linie auch dankbar sein und auch für unsere Politiker beten, so wie es uns auch die Heilige Schrift, wozu uns die Heilige Schrift auffordert. Wir sind so reich beschenkt, wenn wir vielleicht auch in unsere persönliche Geschichte hineinschauen und mal das Gute anschauen, was Gott uns alles getan hat. Also unzählige Dinge gibt es, wofür wir Gott dankbar sein können. Und weise Leben bedeutet dankbar leben, aus dem Dank Gott gegenüber heraus leben. Jetzt ist interessant, wenn wir dankbare Menschen sind, wenn wir sehen, wie reich Gott uns beschenkt hat, dann müssen wir nicht ständig nur um uns selbst drehen. Wenn wir ständig nur um uns selbst drehen, sind wir keine dankbaren Leute, sondern unzufriedene Menschen. Wir sehen dann nämlich nur Dinge, hier komme ich zu kurz, hier bekomme ich mein Recht nicht, da muss ich kämpfen, dass ich zu meinen Dingen komme und so weiter. Und das müssen wir nicht sein. Als dankbare Menschen müssen wir nicht unzufrieden sein, sondern können im Gegenteil aus unserem Überfluss uns für andere Menschen einsetzen. Wir können uns besonders auch dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und auch dafür wollen wir beten. Das soll auch Bestandteil von unserem Gebetsleben sein. Paulus sagt ja hier, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Ja, auch das wollen wir in unser Gebetsleben, in unsere Standleitung zu Gott mit einbeziehen, dass Gott noch andere Menschen zu sich zieht, dass Gott dieses Wunderwerk macht, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und jetzt besteht ein weiser Lebenswandel einmal aus unserer Gebetsbeziehung zu Gott heraus, aber das ist nicht alles. Denn unser Leben besteht ja nicht nur ich und Gott, sondern wir leben ja auch hier in dieser Welt. Gott hat uns in diese Welt gestellt und ein weiser Lebenswandel zeigt sich eben auch in unserem Wandel, in unserem Verhalten hier in dieser Welt. Sprich, er besteht auch aus all den Tätigkeiten, die wir hier ausführen, im Job, in unserer Freizeit, in der Familie zu Hause und wo auch immer wir sind. Und Paulus sagt jetzt dazu, besonders auch im Hinblick auf diejenigen, die noch nicht an Jesus Christus glauben, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Es ist wichtig zu sehen, wer gehört überhaupt zur Gemeinde dazu. Zur Gemeinde Jesu gehören nur diejenigen dazu, die Jesus als ihren Retter und Herrn aufgenommen haben, die den Heiligen Geist empfangen haben, die durch den Glauben an Jesus Kinder Gottes geworden sind. Nicht automatisch alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben. Das wird häufig auch in frommen Kreisen manchmal so dargelegt, aber das stimmt nicht. Erst durch die Bekehrung und Wiedergeburt werden wir zu Kindern Gottes. Und um in Weisheit unser Leben in der Welt leben zu können, ist es wichtig, dass wir vor Augen haben, dass wir als Gläubige Kinder Gottes sind und als Kinder Gottes Himmelsbürger geworden sind. Wir zwischen uns und der Welt, da ist ein gewaltiger Unterschied. Wir sind Himmelsbürger in erster Linie und die Weltbürger sind in erster Linie Weltbürger. Und wenn wir jetzt in erster Linie Himmelsbürger sind, wenn da eine Unterscheidung ist, dann bedeutet das für uns, dass wir ganz bewusst auch in dieser Welt als Fremdlinge leben. Wir sind Fremdlinge hier in dieser Welt. Das dürfen wir nicht vergessen. Unsere Zeit hier in dieser Welt als Fremdlinge, die ist begrenzt, die ist vorübergehend. Und jetzt hat Gott uns für diese bestimmte Zeit als Fremdlinge in dieser Welt eine Bestimmung gegeben. Der Daniel hat es in der Einleitung schon gesagt, in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Unsere Bestimmung hier in der Welt ist, dass wir als Zeugen von Jesus leben und Frucht, geistliche Frucht für die Ewigkeit bringen. Was bedeutet das jetzt im Hinblick auf unseren weisen Lebenswandel? Heißt das, dass wir jetzt unsere Agenda vollstopfen sollen mit evangelistischen Aktivitäten, möglichst uns zu vielen Traktateinsätzen melden und so weiter und jede Gelegenheit nutzen, andere Menschen zu versuchen zu bekehren? Nein, das heißt es nicht. Auch wenn wir natürlich dieses evangelistische Anliegen in unseren Herzen tragen. Das ist nämlich ganz interessant. Und kauft die Zeit aus. Da gibt es einen ganz ähnlichen Bibelvers im Alten Testament. Von Mose aufgeschrieben. Psalm 90, Vers 12. Psalm 90, Vers 12. Da schreibt der Mose folgendes: Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Der Luther übersetzte so, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, aber hier, das ist viel besser und wörtlicher übersetzt, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. Also es ist fast das Gleiche wie kauft die Zeit aus. Und jetzt können wir am Lebensbeispiel von Moses sehen, was das auch bedeutet. Wir haben nämlich Einblick in die Agenda von Mose, in den fünf Büchern Mose, zumindest in einigen davon. Da sehen wir sehr viel davon, wie die Agenda von Mose aussah. Die sah folgendermaßen aus. 40 Jahre Königshof in Ägypten. Dann 40 Jahre Wüstenzeit als Schafhirte. Und dann 40 Jahre Wüstenwanderung mit dem Volk Israel. So sah seine Agenda so in Kurzfassung aus. Das bedeutet es, die Zeit auskaufen. Ja, interessant, oder? Was macht es jetzt so speziell, dass Mose die Zeit ausgekauft hat? Nun, er ist seiner Berufung gerecht geworden, die Gott für ihn hatte. Das ist wichtig gewesen. Und jetzt, wenn man sich anschaut, die 40 Jahre am Königshof in Ägypten, das war ja nicht verlorene Zeit, sondern das war eine Vorbereitungszeit Gottes für den Mose, dass er dann später vor den Pharao treten konnte. Er wusste um all die Zusammenhänge, wie da alles lief und so weiter. Er wusste genau, wie ist der rechte Zugang zum Pharao. Und der Mose, der hatte dann den Zugang zum Pharao. Das war eine Vorbereitungszeit Gottes. Das war nicht verlorene Zeit. Und dann die 40 Jahre Wüstenzeit als Schafhirte bei seinem Schwiegervater Jethro in der Wüste. Das war eine Vorbereitungszeit Gottes, dass er später das Volk Israel während der Wüstenzeit gut führen konnte. Der wusste um all die Ecken und Dinge in der Wüste, wo man das Volk gut hinführen konnte. Klar, menschlich gesehen war das so, aber Gott ging ja selber dann auch dem Volk voraus, weil ob man eine Schafherde führt oder dann ein Riesenvolk, das ist nochmal ein kleiner Unterschied, da war er auch auf den göttlichen Beistand angewiesen, aber Gott hatte ihn da schon ein Stück weit vorbereitet. Ja, wir sehen, Gott hatte den Mose perfekt vorbereitet, 80 Jahre lang für die Berufung, die er dann hatte, das Volk aus der Gefangenschaft aus Ägypten herauszuführen. Perfekt von Gott geplant. Die Zeit auskaufen bedeutet nicht, dass wir uns selbst Gedanken machen müssen. Wie kann ich meine Agenda möglichst gut vollstopfen und dann alles Mögliche machen, dass ich getrieben bin von irgendwelchen Ansprüchen, vielleicht auch frommen Selbstansprüchen, sondern die Zeit auskaufen ist, dass wir in den von Gott vorbereiteten Werken wandeln. Wenn Gott uns vielleicht in eine Ausbildungs- oder in eine Studienzeit hineingestellt hat und wir denken, wir würden am liebsten schon irgendwas richtig machen und schaffen und so, da wollen wir diese Ausbildungs- und Studienzeit auch als Vorbereitungszeit Gottes ansehen und dort die Zeit auskaufen. Wir wollen die Zeit nutzen, dass Gott vielleicht an unserem Charakter schleifen kann, dass wir sehen, wo ergeben sich hier und da vielleicht gute Gespräche und dass wir in dieser Vorbereitungszeit auch durch unser Verhalten sichtbar machen, wir gehören zu Jesus Christus. Wenn unsere Hauptaufgabe, wo Gott uns zur Zeit hineingestellt hat, der Familienalltag ist, da wollen wir ganz klar die Kindererziehung als so einen wichtigen Schwerpunkt ansehen. Wir wollen nicht da dann groß denken, oh, jetzt müsste ich das machen und da wäre noch gut, könnte ich mich da verwirklichen und einsetzen, sondern wir wollen sehen, Und meine Hauptaufgabe ist, mich auch in die Kinder zu investieren. Und da wollen wir als Eltern authentische Vorbilder den Kindern sein im Glauben und wollen uns Gedanken machen, wie können wir sie im Glauben fördern. Wenn Gott uns an eine bestimmte Arbeitsstelle gestellt hat, da wollen wir unsere Arbeit so ausführen, dass sie dem Wesen eines Kindes Gottes entspricht. Wir wollen unsere Arbeit gut und recht machen, wir wollen nicht schludrig sein, weil wenn wir unsere Arbeit schludrig machen und die anderen Leute nur sagen können, ist ja eine Katastrophe, was da die Gläubigen abgeben, ja, da können wir schlecht ihnen dann von dem guten und gütigen und perfekten Gott erzählen. Wir wollen unsere Arbeit, die wir verrichten, gut und richtig machen. Aber wir wollen etwas mit der Arbeit nicht machen, wir wollen unsere Arbeit nicht vergötzen. Wir wollen nicht sagen, und meine Arbeit, die steht zu oberst, sondern zu oberst steht immer Gott bei uns. Und da gibt es manchmal dann auch Entscheidungen, wo wir Prioritäten setzen müssen, wo wir auch klar machen müssen am Arbeitsplatz. Und Gott ist mein Gott, nicht die Arbeit ist mein Gott. Und dann kann es natürlich auch sein, dass Gott uns in eine ganz bestimmte Arbeiten oder Aufgaben hineinberuft. So in eine Berufung, wie der Mose damals bekommen hat. Mose wurde nach 80 Jahren, mit 80, noch berufen. Und so kann es auch sein, dass Gott uns in eine lange Vorbereitungszeit hineingestellt hat und dann beruft er uns in eine besondere Aufgabe. Auch der Paulus war ja so ein Mensch, der eine Karriere als Schriftgelehrter abgelegt hat, als Rabbi. Und dann hat Gott ihn in besonderer Weise berufen. Er hat sich bekehrt und dann hat Gott ihn als Heidenapostel berufen. Und wenn wir merken, und Gott beruft uns jetzt für eine besondere Aufgabe, dann wollen wir ein Ja dazu sagen. Ein Ja haben zu Gottes Führungen. Und wo wir so in den vorbereiteten, für uns vorbereiteten Werken von Gott wandeln, da kaufen wir die Zeit aus. Und da wandeln wir auch in Weisheit den Menschen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Warum? Weil die Menschen an uns beobachten können, was das bedeutet, wenn der lebendige Gott im Leben von einem Menschen wirkt. Wir leben auch unseren normalen Alltag. Aber die Menschen um uns herum können beobachten, ja, und da liegt irgendwie ein göttlicher Segen auf diesem Lebenswandel. Gott wirkt bei diesen Menschen. Sie leben in Weisheit. Sie können quasi das entdecken, was in Kolosser 2, Vers 3 Paulus geschrieben hat. Also ein paar Kapitel, zwei Kapitel vor unserem Predigtfest. Da schreibt der Paulus, in Christus, also in ihm, in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wir dürfen mit Christus verbunden sein, er lebt in uns und das befähigt uns zu einem weisen Lebenswandel. Und nur unter dieser Voraussetzung können wir unsere Bestimmung als Zeugen Jesu in dieser Welt auch gerecht werden und geistlich Frucht bringen. Also, ein weiser Lebenswandel besteht erstens aus dem Leben, aus dem Gebet heraus. Zweitens aus dem Leben, wo wir führen, dem Lebenswandel, wo wir in den von Gott vorbereiteten Werken wandeln. Und das Dritte, was jetzt kommt, ist, dass wir auch mit den Menschen über das reden, was es ausmacht, dass wir diesen veränderten Lebenswandel führen. In Vers 6, da schreibt der Paulus, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Der Zusammenhang macht deutlich, dass es hier beim Reden dem Paulus vor allem um das Reden übers Evangelium geht. heißt es, dass wir als Gläubige jedes Gespräch irgendwie auf den Glauben hin lenken sollen und das Glauben, den Glauben irgendwie zur Sprache bringen sollen. Nun, der Paulus gebraucht hier das Bild vom Salz. Und das ist ein wunderbares Bild. Wenn man kein Salz in die Suppe macht, dann wird die Suppe fade, ganz klar. Wenn man zu viel Salz in die Suppe macht, dann ist die Suppe auch ungenießbar. Die kann man dann gar nicht mehr essen. Beim Kochen kommt es, wenn man Salz verwendet, immer auf die rechte Dosis an. Und so ist es auch bei unserem Glauben, beim Reden über den Glauben so. Wenn wir nie über unseren Glauben, wenn wir nie über Jesus reden in unseren Gesprächen, dann muss ich fragen, wo bleibt da die Salzkraft? Es gibt Leute, die sind gläubig, aber denen spürt man gar nicht an, dass da irgendeine Salzkraft vorhanden ist, weil sie nie über den Glauben reden, nie über das Geheimnis vom weisen Lebenswandel, Jesus Christus, reden. Muss man auch sagen, eine Überdosis, das kann auch kontraproduktiv sein. Wenn man sich selbst wie unterdrückt fühlt und ich muss jetzt meinem Gegenüber das Evangelium um die Ohren schlagen und ich muss ja Zeuge von Jesus sein und wenn ich es nicht sage, dann kann der sich gar nicht bekehren. Und ich muss sagen, wenn man dann in so einer Situation mit diesen Emotionen dann den Leuten das Evangelium in liebloser Weise um die Ohren schlägt, da muss ich sagen, das ist auch falsch. Denn es heißt hier, eure Rede sei alle Zeit in Gnade. In Gnade, das bedeutet in einer liebevollen Zuwendung. Gnade bedeutet in einer liebevollen Zuwendung. Uns ist es ein Anliegen, die Botschaft von Jesus Christus den Menschen in einer liebenden Haltung weiterzugeben. Und da ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, wo steht denn unser Nächster überhaupt? Was könnte für unseren Nächsten die nächste wichtige Botschaft sein, das nächste Puzzlestein in der Botschaft vom Evangelium? Und dann wollen wir zu ihm reden, nicht in einer besserwisserischen Haltung, in einer rechthaberischen Haltung, sondern in einer liebenden Haltung. Das bedeutet, in Gnade mit unseren Mitmenschen zu reden. Die Menschen wollen wir in Gnade gewinnen, in einer liebevollen Zuwendung. Aber gleichzeitig sind wir uns auch bewusst, es braucht nicht nur unsere liebevolle Zuwendung, sondern es braucht vor allem auch die Gnade Gottes. Gottes Wirken. Es ist ja so, wir können überhaupt keine Menschen bekehren, sondern Gott muss sie durch seinen Geist ziehen. Und das ist eine wunderbar befreiende Sache, wenn ich weiß, und Gott muss ja das eigentliche Werk machen. Er muss durch seinen Geist an den Herzen von den Menschen wirken. Dann muss ich mich nicht unter Druck fühlen und ich muss es machen, sondern ich kann in Gnade reden. In Gnade, in Liebe und im Vertrauen auf Gottes Wirken. Und in der Weise wollen wir unser Mundwerk für Gott gebrauchen, dass Gott uns als sein Werkzeug gebrauchen kann. Doch jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie genau sollen wir über den Glauben reden? Eine Pauschalantwort auf diese Frage gibt es natürlich nicht, denn wir sind unterschiedlich. Wir alle sind unterschiedlich. Gott hat uns unterschiedliche Begabungen bekommen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Bild vom Salz. Wir finden hier nicht nur das Bild vom Salz, eure Rede sei mit Salz gewürzt, sondern wir sehen in der Heiligen Schrift, in der Bergpredigt, wo Jesus selbst auch das Bild vom Salz gebraucht. Das nimmt er nämlich, sagt er in der Matthäus 5, Vers 13 zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Und jetzt ist interessant, wenn wir sehen, eure Rede sei mit Salz gewürzt und zugleich ihr seid das Salz der Erde, da können wir auch daraus schließen, jeder soll so vom Evangelium reden, wie es seiner Persönlichkeit entspricht. Das Wichtigste ist, dass Jesus in uns ist. Er ist derjenige, der unser Herz berührt. Aber jetzt sind wir von unserer Persönlichkeit unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind direkte Persönlichkeiten. Die können konfrontieren. Ich bin nicht so die konfrontative Persönlichkeit. Auch wenn ich ab und zu mal konfrontieren kann, aber das ist nicht so meine Art. Ich bin eher eine zurückhaltende Persönlichkeit. Und wenn man konfrontative Leute erreichen möchte, die erreicht man selten, wenn man eine zurückhaltende Persönlichkeit ist. Manchmal brauchen Leute eine Konfrontation. Und dann ist es gut, dass wir konfrontative Persönlichkeiten haben, die Leute, die das brauchen, auch konfrontativ erreichen können. Es gibt Leute, die werden durch eine Konfrontation wie vor den Kopf gestoßen. Die brauchen eher so liebevolle, so zurückhaltende Persönlichkeiten. Und da haben wir diejenigen Gläubigen wieder Vorteile, solche Leute zu erreichen. Wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, da wollen wir schauen, wie hat Gott uns veranlagt? Was für Persönlichkeiten sind wir? Und zu was für Persönlichkeiten habe ich einen guten Zugang? Und da wollen wir das so als vorbereitete Werke ansehen und wollen uns von Gott gebrauchen lassen, als seine Werkzeuge in dieser Welt. Wir haben gesehen, Gott hat uns eine bestimmte Zeit hier auf der Erde anvertraut. Und diese Zeit, die wollen wir weise nutzen. Das tun wir, indem wir ein Leben aus dem Gebet herausführen. Wir wollen weise handeln, aus der Beziehung zu unserem himmlischen Vater herausleben, unsere Sorgen ihm bringen. Aber vor allem wollen wir auch in Dankbarkeit Gott gegenüber leben. Wir wollen für unsere verlorenen Mitmenschen beten. Wir wollen die Zeit auskaufen, in der wir in unseren vorbereitenden Werken wandeln, wo Gott für uns vorbereitet hat. Und dann wollen wir auch unser Reden Gott zur Verfügung stellen, dass noch mehr Menschen die Botschaft von Jesus Christus kennenlernen können und von ihm verändert werden können. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns deinen Geist gegeben hast, wo auch ein Geist der Weisheit ist, ein Geist, wo uns dazu befähigt, als Zeugen in dieser Welt zu leben. Herr, wir müssen bekennen, dass wir häufig in unserem Alltagsleben getrieben von den Umständen sind und dass wir nicht weise handeln. Und wir wollen ganz neu und bewusst heute auch die Entscheidung treffen, weise zu leben, aus der Verbindung zu dir herauszuleben, damit du uns als deine Zeugen in dieser Welt gebrauchen kannst. Schenk du dazu deine Gnade. Amen. Ich wünsche allen vom Livestreamer auch Gottes Segen für die kommende Woche und bis wieder mal.